Willkommen zu einer ganz speziellen Folge. Wir haben hier eine Gästin, nämlich Angela Migind, die den Finanzblog Miss Finance hat auf Instagram. Sie hat auch einen Blog auf ihrer Homepage und sie hat einen Podcast, der heisst Money Matters, wo es alles rund um das Thema finanzielle Bildung geht. Sie richtet sich vor allem an Frauen und Aufklärung über Finanzmöglichkeiten, Anlegemöglichkeiten, Budgetmöglichkeiten. Und wir dürfen mit ihr Folge aufnehmen und all unsere Fragen zum Thema Ehe, Konkubinat als Familie, Kontomodellführungen, Anlegen mit Familiengeld, wie macht man das, wenn man nicht viel über Anliegen weiss. Wir haben über ganz, ganz viele Themen rund um Geld und Familie mit ihr dürfen reden und sie hat all unsere Fragen beantwortet und wir haben auch ganz viel über die einzelnen Themen geschwätzt. Sie hat der erste Teil von dieser grossen Folge ist bei ihr auf dem Podcast Money Matters. Den Link zu der Folge findet ihr in den Shownotes. Und wir veröffentlichen auf unserem Podcast den zweiten Teil von dieser Folge. Also geht doch zuerst den ersten Teil hören. Dort geht es wirklich vor allem ums Konkubinat und um die Ehe und um die finanziellen Unterschiede und Absicherungen, die es dort gibt. Und jetzt geht es auch viel noch um Kontomodell, um Anlegemöglichkeiten und. Lasst euch überraschen und viel Spass!
Ja. Ja, ich glaube, das ist schon, also das ist so Glaubenssätze. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen, die ich kenne, so, ja, ich habe ein Sackgeld. Wie alt bist du?
Das ist halt,
also ja, genau, vielleicht ist es auch einfach ein Wort oder so. Ich meine, mein Mann und ich, wir haben schon lange gemeinsame Konten beispielsweise. Und wir haben wie je ein Konto, wo wir je gleich viel drauf bekommen.
Also drei Kontomodelle.
Genau, so ein bisschen.
Erklär das nochmal schnell. Weil mir hat ganz ehrlich, haben mir die Möglichkeiten gefehlt. Mhm. Als ich schwang war, habe ich mir mega überlegt, ja, wie mal, ich bin da völlig feministisch unterwegs, aber ich habe keine Ahnung, was es für Möglichkeiten gibt.
Ja.
Und ich habe dann eben auch mit so Transferzahlungen, und das ist das, was ich eben, das ist ja das, was wir gewählt haben, aber erklär es doch noch schnell, was heisst das?
Also eben bei uns ist es so, ich weiss nicht, ob ich das richtig das Gleiche meine wie du, weil ich die Fachbegriffe habe gerade gemerkt, oh, vielleicht tue ich mich da auch noch mal ein bisschen einlesen.
Oder ich vielleicht kann ich das sagen, wie wir das nennen.
Das ist gut. Du tust übersetzen. Wir haben wie ein Konto, wo beide Löhne draufkommt. Darauf kommen.
Also alle Einnahmen?
Alle Einnahmen gehen auf ein Konto und von dort wird wie auf andere Konten verteilt. Also wir haben wie, logisch jetzt, wir haben ein Hypothekarkonto, wir haben ein Steuerkonto, wo wir einfach pro Monat schon drauf zahlen, damit wir die Sicherheit haben, hey, wir müssen nicht auf einen Klopf x viele tausende Franken zahlen. Dann haben wir eins für Ferien und dann haben mein Mann hat ein Konto, ich habe ein Konto, wo wir wirklich, also wir sagen dem Sackgeld in dem Sinn, dass wenn ich mit der Patricia eins ziehen, dann zahle ich das von dem Geld. Es ist aber genau gleich viel. Mhm. Also nicht, dass er mehr hat, weil er mehr Lohn heimbringt wie ich. Mhm. Genau. Und dann haben wir halt noch die dritten Säulen, also Vorsorgekonten.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen das Drei-Säulen-Konto. Nicht Drei-Säulen, Drei-Konten-Modell.
Ja.
Und man kann es so machen, wie ihr es macht. Also alle Einnahmen auf ein Konto minus alle Ausgaben. Ja. Und was übrig bleibt, quasi auf
die
individuellen Konten. Da kannst du investieren, du kannst verklopfen, was auch immer. Und andere kann quasi nicht Einfluss nehmen. Es gibt dir mega viel Freiheit. Dann gibt es eben das Modell, wo alles auf ein Konto geht und man zahlt alles von dem Konto und man teilt alles. Dort eben kann man dann sagen, die einen haben zum Beispiel Mühe mit dem, ich habe nur ein Sackgeld, wo dann wirklich auch quasi auszahlt. Ich habe zum Beispiel jetzt bei dem, wo alles auf einem Konto ist, hätte ich jetzt zum Beispiel ein bisschen Mühe, wenn mein Mann immer würde sehen, für was er sich Geld ausgibt.
Ja, das ist bei uns auch.
Oder also, wenn du mal ein Geschenk kaufst oder so, dass er das auch noch sieht, wie teuer das war. Aber eben, das ist wieder mega individuell, was man da als komisch oder nicht komisch
findet. Ja, nein, das haben wir auch. Also er hat keine Einsicht auf mich und ich nicht auf sein.
Also die, du meinst,
das ist auch wichtig, dass du immer ein Konto in deinem Namen hast.
Ja.
Weil wenn er jetzt wird sterben würde, wir tun das wirklich da kurz allein, das ist, aber dann, nachdem bis die Erbe abgewickelt ist, kann es wirklich sein, dass die Bank alle Konten sperrt. Und sie sagen immer, wenn du ein und/oder Konto hast, sei das nicht der Fall. No. Aber unter Umständen ist das auch der Fall. Genau. Und dann nachdem ist es wichtig, dass du ein bisschen Geld auf einem Konto hast, dass du kannst zumindest eben gut posten, die wichtigsten Rechnungen zahlen. Und,
also bei einem Konto auf beide Leute?
Ja.
Weil ja, es dann wird es gefroren.
Ja, weil du kannst sonst das Geld ausgeben, das unter Umständen in deinem Kindesgut kommt oder irgendjemand will im Erbe für jemand anderen wert. Darum wird es, bis das Erbe abgewickelt ist, gesperrt. Und wenn jemand zum Beispiel Einsprache hat oder so bei dem Erbe, kann das mega lang dauern. Darum ist es wichtig, dass immer
ja, ich habe das bei einem befreundeten Paar, wo aber, also die sind 50 plus gewesen, wo, also wir gewusst, dass er stirbt mit Krebs etc., aber das sind wir alle dann auch schnell aus der Latschen gefallen. Ich meine, die sind schon seit gefühlt 100 Jahren verheiratet gewesen, gemeinsam mit Konten etc. Und sie hat wirklich gefühlt nicht einmal können die Swisscom-Rechnung zahlen. Also so, und dann müssen anrufen, also, und das ist immer alles per LSV gelaufen. Und dann sind sie so, die Mahnung, sie so, warum, bis sie mal geschnallt hat. Aha, dort drauf, wo das eigentlich abgezogen wird, habe ich gar keinen Einfluss gehabt. Es ist eingefroren, oder? Ja. Also das ist schon, ja, darum, genau, da haben wir drum, gemacht, dass, ja, das lautet auf mich, dieses lautet auf ihn. Ich kann
aber dort kommen deine Namen nicht drauf. Also wir haben genau das Gleiche, wir haben so ein Haushaltskonto, nennen wir es. Dort kommen alle Einnahmen und dort tun wir auch so, dort legen wir eine gewisse Summe drauf. Also wir zahlen dann immer Summe, mir eine Summe und dann lassen wir eine gewisse Summe drauf für den Haushalt und für Sachen für unsere Tochter und so. Dort langt es so lange, wie es langt. Und mit meinem Geld mache ich wie das, was ich will oder kaufe so lustige Podcast-Sachen.
Sachen, die
der
andere nicht unbedingt alles
muss. Genau. Aber jetzt mein Lohn kommt gleich aufs Haushaltskonto und oder Konto.
Ja, darum,
das ist dann also, dort?
Ja, das ist eingefroren. Also gut, du kannst deinem Arbeitgeber sagen, sie soll jetzt um...
Für den nächsten Lohn?
Ja, genau, für den nächsten Lohn.
Ja gut, es gibt jetzt schon... Also, viele ArbeitgeberInnen sind dann schon auch kulant, dass sie auch würden sagen, hey, irgendwie, man macht eine Sonderzahlung oder irgendwas.
Gut, weißt, nein, du kannst ja da die Zahladresse ja immer, also ich kann die jeden Monat ändern,
ja, ja,
das will.
Ja.
Okay. Ja, aber und was dir vielleicht noch das Letzte ist, du kannst auch noch ein Haushaltskontomodell machen, umgekehrt, also von dem, was ihr möchtet, dass eigentlich beide das Geld, den Lohn bei sich bekommen. Und nachher dann sagt man, man hat ein Haushaltskonto und das Geld geht, es ist ein viel anderes Ausgangskonto, man überweist von seinem Lohnkonto aufs Haushaltskonto. Und da kann man halt zum Beispiel auch festlegen, wie viel. Weil wenn zum Beispiel einer, sagen wir, einen Jahreslohn von 100'000 Franken hat und der andere einen Jahreslohn von 40'000 Franken, dann kann man auch sagen, hey, du zahlst so viel Prozent ein und der andere, also einer zahlt 70% ein von seinem Lohn und der andere nur 30%. Oder? Also es ist...
Ja, das haben wir gemacht, Modell, bevor wir Kind haben. So haben wir es vorher gemacht.
So haben wir es auch gemacht.
Und das kann man zum Beispiel auch im Konkubinat machen. Das funktioniert auch eigentlich gleich. Auch dort hat jede Person dann das Individuelle. Und das ist einfach das, was ich so zum Schluss so mitnehme, das ist das, was das Wichtigste ist, dass er einfach immer eins hat. Nicht nur, dass er eigenständig bleibt, sondern auch wirklich, dass er, was natürlich auch mega wichtig ist, aber dass er auch handlungsfähig bleibt.
Ja.
Also Zusammenfassung, redet über Financial Fair Play. Das ist vielleicht ein unangenehmes Gespräch, aber es lohnt sich. Redet darüber, was sind eure Erwartungen jetzt finanziell, was eben so ein Pensen angeht, was Ausgleichszahlungen angeht. Und wie, ich glaube, das ist eben auch noch recht eine knackige Sache. Wie stellt ihr euch die Finanzen im Alltag vor? Weil ich glaube, für viele ist der mit dem Lohn auf ein Konto und nicht mehr auf meins. Oder zum Beispiel, wenn man das 3. Ich glaube, ich kenne viele Frauen, die das 3-Konten-Modell irgendwie anstreben. Und dann gibt es eine Partei, die jetzt das nicht so lässig findet, dass jetzt der Lohn einfach dann nicht mehr bei einem ist und man kommt dann einfach noch so eine gleiche Zahlung über. Dass man das bespricht.
Da könnte man vielleicht das Haushaltskontomodell weiterführen. Ja. Oder? Es kommt ein bisschen aufs Gleiche raus, aber es gibt vielleicht emotional eine andere.
Also wählen die Kontomodell-Variante, die mit eurem Geld funktioniert und mit euren Wert von Financial Fairplay übereinstimmt. Ja.
Und beim Financial Fairplay vielleicht nochmal so, wenn man über das Geld redet und es vielleicht einem nicht so einfach fällt, dann kann man vielleicht auch noch das auch anders framen und einfach sagen, ja, man redet ja in einer Partnerschaft eigentlich gerne über Ziel und Träume und Zukunft. Und die haben immer ein Preisschild. Man redet auch über das Geld. Und eben, wenn man redet, ja, man möchte mal eine Familie. Ja, aber dann vielleicht auch mal darüber reden, hey, ein Kind in der Schweiz kostet ja viel Geld. Wie wollen wir denn das machen? Oder? Also es muss ja nicht immer so hart sein, so jetzt gehen wir über Geld reden und mit
meinem Fach... Du, ich komme doch nicht gerechnet, mein Konto. Aber ich muss sagen, und das finde ich auch also völlig legitim, aber ich finde, Familie werden und Finanzen ist dann sehr... eine unemotionale oder eine nicht emotionale Entscheidung. Also wenn ich mir das so anhöre, ist es nicht so, ups, wir haben eigentlich nicht so geschaut bei der Verhütung. Ha, es hat ein Kind. Also so ein bisschen, ja, wie das mir passiert.
Also sagen sie, hä, ich weiß gar nicht.
Nein, es ist schon, wenn man wirklich gut abgesichert sein, yeah, gut vorbereitet, yeah, sein, ist es sehr ein bewusster Entscheid, zusammen ein Kind bekommen. Das wenn das vielleicht so ist, ja, wir können es uns vorstellen, die Lust hat einem überkommen und man hat nicht aufgepasst, mm-hmm, und jetzt ist das Kind da. Logisch, man hat ja noch lange Zeit, um das zu machen, aber es ist dann nicht mehr so...
Es ist aber auch nicht ideal, wenn man jetzt das nein, so ein bisschen... Ja. Nein. Oder das Finanzielle anschaut. Oder mm-hmm, vielleicht besser, wenn man vorher mal geschaut hat, können wir es uns leisten. Und
ja,
was wenn wir dem Kind für ein Leben, ja, bieten. Und eben, ja, du hast einen guten Job und dein Mann, ja, einen guten Job. Und so.
Ja, wir haben wie gewusst, wir wollen
es. Und wir sind oder wahrscheinlich auch nicht 18
gewesen, nein, nein, nein,
ist, oder?
Nein. So. Ja. Aber dass man sich dem schon auch bewusst ist. Ein Kind kostet einen Haufen Geld. Da hast du auch eine Folge dazu gemacht. Redet darüber, es macht schon Sinn.
Aber ich glaube, das ist eben das, was viele auf dem Schirm haben. Ein Kind kostet viel Geld. Ich glaube, mhm, das haben viele auf dem Schirm. Ja. Was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, ein Kind kostet mich viel Geld. Ja. Nämlich in meiner Alters... Also, ich glaube...
Die betreuende Person.
Mhm. Die betreuende Person. Ja, ich glaube, das ist das, was zu wenig besprochen wird. Dass es Kita viel kostet, dass ein Kind eine Krankenkasse braucht, dass es Kleider braucht und die ganze Zeit wächst und die dann nochmal neu braucht und Milchpulver und Shoppen und bla 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 und unbezahlt. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, dass das Geld kostet. Was aber was es lang für die, die weniger arbeiten, dann auch Nachteile daraus entstehen. Ich glaube, das ist für viele der sehr knackige Punkt, wo man gerne einfach mal schnell ein bisschen wegschaut und sagt, das ist dann das Problem von der Patricia mit in 30 Jahren.
Ja, und wir haben ja auch eigentlich gar kein... das heisst immer, wir haben eben den Gender Pension Gap und wir haben den Pay Gap und all diese Sachen. Und das sind ja eigentlich faktisch alles Mütter Gap.
Ja.
Die hast du alle nicht, wenn du kein Kind hast.
Ja.
Weil die Altersvorsorge von einer Frau ohne Kind funktioniert eigentlich gleich wie die von einem Mann. Und auch Karriere. Also,
dort ist einfach nur noch die Lohndifferenz dann und dann kann ich von gewissen Branchen, wo halt Frauen viel mehr übervertreten sind, dann das Problem. Aber nicht von den Dimensionen, die du erreichen
kannst. Ja.
Ja, aber dass natürlich Mutter sein und die Pause auch bei vielen Frauen dann im Lohn einen Knick gibt, dass man dann einfach nicht mehr so steigt, dass es eben so ein bisschen, ja, plötzlich so ein bisschen vielleicht auch man nicht mehr gleich wahrgenommen wird, nicht mehr die gleiche Verantwortung bekommt, all die Sachen, die es hinterher nachzieht, oder? Das ist halt schon auch noch etwas, wo ein grosser Punkt ist, wo man sicher, also wo man sich vielleicht auch gar nicht bewusst ist. Ich meine, wenn es so bespricht, gibt es nachher auch keinen Grund mehr zum Kind haben.
Nein, vom Geld her nicht.
Aber heisst jetzt, um noch den Bogen machen zum letzten Thema, das uns mega wichtig ist, investieren.
Oh, wir haben noch eins dazwischen. Oh, haben wir eins dazwischen. Das könnte ich jetzt so als Zwischenschub noch reinnehmen, bevor wir zum Investieren kommen. Dein Haupt. Fokus ist eigentlich auch noch jemand, der geschrieben hat, was kann man machen bei geringem Budget. Jetzt vor allem, wenn es um Budgetoptimierung geht, wenn man jetzt nicht so viel Geld hat, geringe Pensionen, das hat sie geschrieben, Doktorarbeit und Weiterbildung und so. Jetzt vor allem bei so Familienkosten, die einfach die ganze Zeit anfallen.
Genau, also ich glaube, die Person hat ja geschrieben, sie ist nicht geheiratet und wie sie dann mit der AHV-Zahlung soll ich machen. Und eben jetzt sind wir wieder bei einem Punkt, wenn du geheiratet bist, ist das mit der AHV ist man schon mal so verknüpft und ist man eine Einheit, wobei es dann auch zur Folge hat, also wenn man nach aktuellem Gesetz pensioniert wird, nur 150% Beiträge bekommt und nicht 200%.
Kann man sich nicht, geht das, wenn man sich vorher wieder scheiden lässt? Und dann kommt man wieder 100% über?
Ja, aber ich weiss nicht, wie viele Vorteile haben, dass die Muschmann scheiden.
Das haben mein Mann und ich das letzte Mal überlegt. Dass wir uns einfach wieder vorher scheiden lassen.
Wir heiraten jetzt, weil es ist ein Vorteil irgendwann.
Der Scheiß ist halt, dass du dann einfach wieder keine Witwerrente wirst bekommen.
Also,
Also je nachdem,
was du benennst. Das ist sowieso wieder eine Diskussion.
Ah, wirklich? Da weiss ich, bei Witwerrente weiss ich zu wenig. Aber
und dort ist die Schweiz verstossen gegen das Völkerrecht, weil es ja keine Witwerrente gibt. Irgendwie so
etwas. Ja, richtig. Ja.
Hä?
Es gibt nur die Witwer-Rente und nicht die Witwer-Rente.
Oh wow, stimmt. Ja gut.
Ja. Also,
zum Budget. Fall,
genau, zum Budget. Also, meine
3, 2, 1, Witwer-Rente.
Ich hoffe, ihr könnt dem Podcast noch folgen. Ja. Kommen wir jetzt zurück zum Budget. Ich glaube, im Budget ist es so, zuerst so, ein bisschen so, es gibt auch Lösungen, zum Beispiel die dritte Säule, die man aber auch in Franken einzahlen kann. Da kann man zum Beispiel auch schauen, dass man einfach halt wirklich den kleinen Betrag, den man hat, dass man den einzahlt und natürlich anleiht. Es gibt auch Lösungen, wo man das Wechselgeld kann in die dritte Säule einzahlen und dann das investiert wird. Also das ist wirklich kein Grund, um es nicht zu machen.
Mhm.
Und es gibt natürlich Jahre, wo es eng ist und wo es schwierig kann sein. Ich denke, so Spartbudget-Tipps haben ihr wahrscheinlich auch noch viel. So gebrauchte Kleider kaufen. Ich glaube, bei den Babys allgemein wird einem so viel verkauft, was man gar nicht braucht. Dass es für die Garde quasi alles gebraucht gibt und es sieht aus wie neu. Also all diese Sachen. Aber um so etwas aufs grössere Bild kommen, aber die sicher nicht vergessen, dass es auch wichtig ist, dass man, also der Anfall ist ja dann immer gegeben, wenn man arbeitet, aber dass man auch schaut, dass man bei der Pensionskasse über der Eintrittsschwelle ist. Die ist aktuell bei rund 22'000 Franken.
Pro Jahr.
Pro Jahr, genau. Das heisst, wenn man jetzt im Niedriglohnsektor ist, kann es da halt doch sein, dass man rausgeht. Oder es gibt halt auch Arbeitgeber, die schauen, dass man
gesundet ist. Ja.
Genau.
Richtig.
Dort sind häufig dann Leute arbeitstätig, die gewisse Bildungsstände nicht haben. Und genau das dann nicht.
Also das sicher darauf achten. Es wird auch von der Kommission für Gleichstellung wird empfohlen, dass man immer mindestens 70% arbeitet. Was natürlich relativ viel ist, aber einfach, dass keine Lücken entstehen mit Altersvorsorge. Sorry.
Oh Gott. Zu viel geschwätzt. Also ja, wenn du wirklich nicht so... Also wie das Beispiel jetzt von einer Zuhörerin von uns, oder? Also jemand macht Doktorat.
Aber ich glaube jetzt für kurzfristig, kann man ja schon sagen, dann irgendwie monatlich sparen, dass er wenigstens nicht erwerbstätige Beiträge zahlen
können.
Das ist das so ein bisschen für die AHV das Mindeste. Ich glaube, für Familien.
Sie nickt.
Sie ist am Nicken. Ich glaube, für das Familienbudget optimieren, finde ich wirklich Krankenkasse ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema, finde ich. Ja, dort finde ich halt schon auch die SVA, jetzt im Kanton Zürich, ich glaube, es ist vor allem im Kanton Zürich, hat das System umgekehrt und hat das recht tricky, recht dreist gemacht. Dass sie haben das System jetzt so gemacht, dass du immer nur irgendwie 80% bekommst und dann anhand von der richtigen Steuererklärung tut man dann noch nachzahlen oder du musst es zurückzahlen. Also das heisst, du weißt nie so recht, habe ich jetzt Anspruch oder habe ich nicht. Und das wissen eben ganz viele nicht. Ganz viele sagen, ich brauche irgendwie IPV, ich brauche da Prämienverbilligung, beantragen das und nachher kommen jetzt eine Rechnung über von der SVA auch relativ pünktlich, dass sie wieder etwas zurückzahlen. Und ich glaube, dort lohnt es sich wirklich, das habe ich jetzt einfach auch für viele von meinen Klienten so gemacht und für uns tatsächlich auch, wenn man noch nicht ein Lohnniveau hat, wo man es weiss. Also wenn du ja Vorjahr, wenn du den gleichen Lohn hast über zwei Jahre und vom Vorjahr hast du Anspruch auf IPV gehabt, also Prämienverbilligung, dann kannst du davon ausgehen, du hast im nächsten Jahr auch. Das heisst, du kannst dann einfach das laufen lassen. Wenn du das noch nicht weisst, haben wir es jetzt so gemacht, dass wir, das musst du dir auch noch leisten können, zuerst, aber wir haben zuerst darauf verzichtet und dann kannst du bis am 31. März, und das ist jetzt noch Stichdatum, kannst du das dann neu berechnen lassen mit deiner Steuererklärung und dann bekommst du das alles nachzahlen. So gehst du halt nicht ins Risiko, dass du etwas wieder musst zurückzahlen musst. Und dort gibt es auch noch mega viele Möglichkeiten bei der Krankenkasse. Also du kannst ja immer mit deiner Krankenkasse ins Gespräch gehen. Also das ist einfach ein riesen Post in deinem Budget. Das ist die Krankenkasse. Also du kannst ins Gespräch gehen und finden, hey, wie kann ich das irgendwie runterbringen, die Prämien haben, ein günstiges Modell. Leute sind irgendwo zuerst an, es ist zwar dann mühsamer. Oder ganz viel gibt es ja noch so versteckte Rabatte, die es einem geben können, wenn du ein bisschen dreist bist und fragst. Also ich glaube, bei der Krankenkasse kann man schon viel noch optimieren. Bei Budgets.
Ja, sicher. Und eben dort dann auch, dass, also allgemein, dass ja, die Unternehmen wissen, dass die Schweizer wechselvoll sind. Also Schweizer und Schweizerinnen. Das wissen sie, ja. Also,
ich?
Ja. Handy, Krankenkassen, Banken.
Ja.
Bankgebühren. Das weiss man, dass es nicht so viel Spiel ist in dieser ganzen Sache. Also, dass man das sicher auch immer wieder hinterfragt und prüft. Und dort sehr viele Sachen, sehr viel Geld kann sparen, ja. Und dann eben, um nochmal auf die Pensionskasse zu kommen, einfach wirklich halt, dort ist es mega wichtig, dass man dabei ist, weil die Pensionskasse den grossen Teil von der Altersvorsorge ausmacht. Die AHV tut gemäss Gesetz das Existenzminimum sichern. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, wir sind nicht sicher, ob das noch funktionieren wird. Mhm. Der AV ist ein Umlageverfahren, das heisst, wir sparen jetzt für die Leute, die aktuell alt sind, während du bei der Pensionskasse für dich selber sparst.
Was ist die Maximalrente heute? Zweit für ein Ehepaar?
Bei der AV?
Ja, ist auch nichts.
Für eine Einzelperson ist sie zwischen 1250 bis 2450.
Und das ist kein Existenzminimum, jetzt bin ich einfach gar kein.
Und dass du Maximalrente bekommst als Einzelperson, musst du über 45 Jahre einen durchschnittlichen Jahreslohn von 88'000 Franken
kaufen. Ah, toll!
Also es sind etwa 10%, die aktuell die Maximalrente
bekommen. Das sind ja dann auch die, die... Ja. Vielleicht schon gut haben können investieren.
Ja, du hast auch gute PK haben. Ja, und so. Genau. Aber also, ein Existenzminimum ist das ja wirklich nicht.
Nein. Aber gibt es.
Schon krass.
Gibt es so von der PK, von der BVG, von all diesen grossen Sozialversicherern oder Institutionen, gibt es auch so vielleicht Berater, weißt du, wo du sagst, hey, geht auch hin, redet mit denen oder sucht euch vielleicht jemand anders oder wie auch immer. Dort, also ich merke, dort bin ich ja so ein bisschen. Gerade wenn man so explizite Fragen hat, oder was soll ich machen, was hilft uns?
Gibt es Anlaufstellen, so in die Richtung meinst
du? Jetzt also im Bereich eben Tieflohn, um nochmal dort zu bleiben, oder wenig Einkommen, dort gibt es Budgetberatung Schweiz oder auch Caritas, die sehr gute Anlaufstellen hat, die meistens auch kostenlos sind oder nur im wirklich prozentual zum Einkommen irgendwie eine Gebührenerhebung, die ist meistens irgendwo bei der Frauenzentrale vom Kanton angegliedert oder so. Die können ganz einfach ergoogeln. Die haben auch Budgetvorlagen, dass sie vielleicht mal euch einordnen können, vielleicht auch einfach am Ort zu viel Geld aus. Das ist mal so der erste Punkt. Das ist aber weniger jetzt auf die Altersvorsorge. Und bei der Altersvorsorge ist es so, dass, euch, dass es dort nicht wie so ein Ort gibt, wo ich einfach kann sagen kann, so stehst du da. Es ist so, dass die AHV vom Staat ist und die zweite Säule, also die Pensionskasse, ist wie ein Arbeitgeber.
Genau.
Und die dritte ist ja eh freiwillig und bei der Bank und Versicherungen. Das heisst, dort müsstest du wirklich einen Finanzberater oder Beraterin dir finden. Es gibt eine Plattform, die heißt finfinder.ch, wo du die kannst raussuchen. Es sind aber nicht alle unabhängig. Darum, was du kannst machen und was vor allem kostenlos ist, bei der AHV kannst du einfach anrufen und nachfragen. Ich sage immer, es gibt keine dumme Frage. Stell dich einfach dumm und frage nachher. Sie helfen dir eigentlich meistens gerne weiter. Dort eben zum Beispiel auch 5 Jahre zum Beispiel auch mal den Auszug bestellen, wo man dann sieht, ob Lücken sind. Für 5 Jahre rückwirkend kann man sie ja noch schließen. Und bei der Pensionskasse ist es der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, die eigentlich das HR sehr gut hätte können Auskunft geben. Bei grösseren Unternehmen ist das wirklich eigentlich auch der Fall. Es ist auch so, dass es dann auch Infoveranstaltungen gibt, die kostenlos sind, dass man auch die Pensionskasse direkt anrufen kann und dass die eigentlich sehr gerne Auskunft geben. Gerade jetzt, wenn ihr vielleicht in einem kleineren Betrieb sind und das Thema wirklich mega komplex ist und halt einfach bei einer 5-Mann-Bude jetzt vielleicht nicht nur eine Person Sozialversicherungsfachfrau ist, dann ruft man direkt in der Pensionskasse an und fragt nachher, wie ihr dort steht, was so ist. Bei der Pensionskasse ist es so, dass es eine Stelle gibt, wo man sich kostenlos beraten kann. Das ist ein Ombudsmann, da müsst ihr mal googeln oder schreibt es in die Show Notes, ich weiß gerade nicht, wie es heisst. Das ist wirklich so eine freiwillige Organisation, die einem einfach so ein bisschen hilft durch den Dschungel. Und bei der dritten Säule ist es wirklich einfach so, dort ist es in der eigenen Verantwortung. Dort, wenn ihr jetzt zum Beispiel etwas über eine Versicherung habt, dann dort direkt bei der Versicherung nachfragen. Dort vielleicht auch mal nachfragen, wie Gebühren sind, welche Versicherungsleistungen das denn dort sind und euch selber hinterfragen, ob ihr die auch braucht.
Richtig.
Ja. Oder ob es nicht besser eine getrennte Lösung gibt, weil als Faustregel sagt man, sparen und versichern sollte man eigentlich nicht mischen. Und wenn ihr jetzt bei der Bank seid, dort auch Gebühren absolut mal hinterfragen, fragen, wie die Performance auch ist. Und wenn ihr es einfach vom Sparkonto habt, euch bewusst sein, dass ihr eigentlich mit der Inflation laufender Geld verliert auf dem Konto.
Ja.
Wenn wir noch Alltagssachen, dann können wir zum Investieren über. Jetzt sind auch noch Budget, enge Budget, was kann man im Alltag sparen? Also für mich ist es Hauptsache, ich kann es eigentlich kurz fassen, ist auch Secondhand. Ich spare so brutal viel Geld.
Menüplanung, gezielt einkaufen.
Quetschis. Scheissgewinn.
Ja, nein, wirklich, also, ja, eigentlich wirklich so überlegen, was will ich die Woche durchkochen, vielleicht ein bisschen die Aktionen schauen. Also ich sage jetzt gerade, die grossen Supermärkte haben ja alle auch Apps, wo du schon siehst, wann kommen welche Aktionen, dass du vielleicht auch anhand von dem ein bisschen planen kannst. Und ich glaube, du kommst nicht darum herum, um ein Budget zu machen. Um zu sagen, okay, wir können pro Monat so viel ausgeben für Freizeitangebote oder wir können den Monat so viel ausgeben, dass wir uns auch mal etwas gönnen, was uns wichtig ist. Logischerweise Secondhand oder untereinander täuschen, also wenn man jetzt nicht so die Person ist, die gerne in eine Brocke geht oder online schaut oder Tutti, weiss der Gucker nicht was. Eine Kollegin und ich, mit uns ist Kleider immer, also sie lehnt mir ihres aus, ich gebe mir ihres, so ein bisschen so Sachen machen, also untereinander etwas finden. Es gibt auch mittlerweile so WhatsApp-Chats, wo 7'000 Menschen drin hat, die Sachen verkaufen, ganz günstig. Auf was kann man im Alltag noch schauen? Und natürlich, es sind so Sachen wie auswärts essen oder Essen bestellen oder so Schnellkäufe und so. Das leider auf ein Minimum reduzieren. Oder wünscht euch für ins Wochenbett Gutscheine von irgendwelchen Lieferanten oder so. Und nützt die auch mal für euch, um zu sagen, wir haben ein Date-Night daheim und bestellt uns Essen, anstatt in ein teures Restaurant gehen. Ja. So Sachen.
Und das ist eben vielleicht ein bisschen das mit dem Kreativen auch wieder, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass es vielleicht auch schön ist, irgendwo ein Picknick zu machen.
Genau.
Und vielleicht mit den Kindern auch entspannter wieder, wenn man irgendwo in ein Restaurant
kommt. Genau. Meistens ja.
Ja,
aber ich glaube auch dort wieder schauen, individuell, was bist du für ein Typ? Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Typ für Monatspläne. Ich rühre am Schluss 2/3 davon weg, weil ich keine Lust auf das Essen habe, das ich vor einer Woche gedacht habe. Dann habe ich es vergessen oder der Plan hat sich geändert. Ja. Und ich bin zum Beispiel der jeden Tag Einkäufer. Mhm. Jeden Tag Einkäuferin. Und mit dem rühre
gut, du bist in der Stadt, gell? Dann kannst du einfach noch schnell vorbeilaufen. Das ist wahrscheinlich
mit der Ja. Und ich glaube schon auch, wo gehst du posten? Ist leider eine Realität, oder?
Das stimmt.
Ja.
Und ich glaube, das ist aber jetzt auch etwas, wo wirklich, so, wenn jetzt jemand sich denkt, daheim, jetzt haben sie so viel erzählt und ich weiss gar nicht, wo anfangen. Ein Budget ist für jede Person mal ein Anfangspunkt.
Mhm.
Und dass man einfach mal, und dort fängt es eben eigentlich nicht mit dem Budget an, sondern dass man einfach mal Kosten trackt.
Mhm.
Für was gebe ich mein Geld aus?
Ja.
Mal schauen, wo fließt das durch, weil ich mache das auch immer wieder und es ist erschreckend, dass dann auch plötzlich wieder vorkommt. Letzten Januar habe ich es gemacht und ich sollte es eigentlich diesen Januar wieder machen. Und ich habe einfach gemerkt, ich gehe bei 3 Mal in der Woche schnell im Kebab vorbei, weil ich keine Lust habe zum Kochen. Und ich meine, es ist weder fein, noch günstig, noch irgendetwas. Mhm. Und dann, oder dann, wenn es nicht der Kebab war, noch schnell in der Tankstelle. Weil eben, genau wie du, jetzt habe ich lieber Lust auf Pizza, wieder auf das Gemüse, das daheim im Kühlschrank ist. Aber ich meine, Pizza ist auch weder fein, noch günstig von der Tankstelle. Und dass einfach die Kostenfresser mal kannst aufdecken. Und das kann ja bei jeder Person etwas ganz anderes sein. Und ich meine mit dem nicht, dass du musst auf verzichten musst. Viele verbinden ja mit Sparen auch immer gerade verzichten.
Ja.
Und das ist mir auch noch wichtig. Das muss ja überhaupt nicht sein. Sparen kann auch sein, dass du einfach merkst, das ist es mir nicht wert. Und da gebe ich es nicht aus. Und wenn jetzt jemand in der Finanzindustrie ist immer so ein bekanntes Beispiel, das heisst, du sollst dir keinen Kaffee to go kaufen.
Ja.
Da gibt es Gegenbewegung, die sagt, buy that fucking latte. Und dann muss ich sagen, ja, ich finde es zum Beispiel nicht, dass der Wert hat, 10 Franken für einen Starbucks-Kaffee auszugeben. Mhm. Und darum muss ich mir schon sagen, nein, diesen Kaffee kann ich mir sparen und etwas Gescheites mit dem Geld machen. Aber wenn jemand sagt, hey, ich liebe den Kaffee und ich finde es mega toll und ich genieße den auch, dann go for it, dann mach das. Aber dann machst du dafür irgendetwas anderes nicht.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen das. Man kann nicht alles haben. Das kannst du auch nicht haben, wenn du Millionärin bist und das kannst du auch nicht haben, wenn du Multimillionärin bist. Weil die Ansprüche wachsen ja mit.
Genau.
Aber du kannst halt schauen, was ist mir wirklich der Wert. Und das kannst du mega gut aufdecken, wenn du deine Kosten trackst. Weil eben, ich meine, die Kebabs sind es mir definitiv nicht wert gewesen. Aber es ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass ich irgendwie 50, 60 Stutz im Monat für das
ausgeben. Ich glaube, es ist auch das, was du im Vorgespräch auch noch erwähnt hast, ist, dass mein Kind, also es ist einfach enger, es wird einfach weniger, du schaffst weniger, du hast mehr Ausgaben, also du hast weniger Geld.
Weniger Einnahmen, mehr Ausgaben.
Du musst dich wirklich damit abfinden.
Also überleg dir auch, wo bist du bereit, die Abstriche zu machen.
Ja, aber dein Lebensstandort ist kleiner. Oder? Ja. Aber das ist eine harte Realität.
Eben, aber dort musst du dir auch überlegen, okay, gut, das ist mir bewusst, also wo kann ich die Einsparungen machen? Oder? Natürlich, es gibt immer die Extremsituationen, oder, wo dann sehr, sehr, sehr viel weniger Geld reinkommt. Ja. Oder also, wo du niemals könntest einen annähernden Lebensstandard halten. Und ich glaube, die ist auch wichtig, dürfen ungeniert auf andere Institutionen zugehen und sich Hilfe holen, Beratung holen, die gratis ist. Also, ja. Aber es braucht halt Überwindung. Das ist immer ein grosses Thema. Also,
aber das meine ich mit dem, um meinen Punkt fertig machen, den du erwähnt hast. Du musst dir bewusst sein, was ist dir wichtig? Was brauche ich, dass es mir gut geht? Ob es ein Kaffee to go ist, ob das irgendwie Nägel sind, die schön ist oder irgendetwas, dass es dir gut, vor allem jetzt als Mutter, wo du weniger Zeit für dich oder fast keine Zeit für dich hast, brauchst du irgendetwas, das dich nährt. Aber du kannst wie nicht mehr alles haben. Du kannst nicht mehr ins Yoga, ein Jahresabo im Fitness, das du nie brauchst, und 3-4 Mal in der Woche auswärts essen, und dann hätte ich gerne noch schöne Nägel. Dann pickst du vielleicht etwas oder zwei.
Ja.
Und dann geniessest du das.
Genau, geniessest du und den Rest geht halt nicht.
Ja, mein Lieblingsbeispiel dort ist ein bisschen, und ich mache mich unbeliebt mit dem, aber wenn du die Nägel machst und dann machst du noch die Wimpern und dann gehst du vielleicht noch eine Gesichtsbehandlung. Das klingt alles voll okay und Self-Care und das soll man ja. Nur wenn du es aufs Jahr ausrechnest, kosten die Nägel weit über 1'000 Franken. Mhm. Und die Wimpern kosten die auch weit über 1'000 mhm. Franken. Und ja, Gesichtsbehandlung
weit über
auch. 3'000 ja. Franken.
Ja, genau. Aber du kommst Fitness ab und vielleicht noch Massage. Und dann schaust du vielleicht den ganzen Betrag mal an.
Ja.
Und dann merkst du, okay. Mhm. Es ist vielleicht doch ein bisschen viel. Oder? Mhm. Und das ist dann auch das, wenn man vielleicht jetzt zum Investieren übergeht. Genau. Das ist halt das Geld, das langfristig fehlt. Also wenn du jedes Jahr, sagen wir, es sind irgendwie 1'700 Franken für die Nägel und 1'900 für die Wimpern, fehlt dir das halt über die nächsten 30 Jahre. Weder wenn du es investiert hättest, könnte das Geld ja auch für dich arbeiten. Und die Börse macht historisch im Durchschnitt rückblickend wirklich so 7% pro Jahr. Sagen wir aber, sie macht 5. Das sind das immer noch wahnsinnige Zahlen, die du bekommst, ohne dass du mit dem Geld, für das Geld nochmal hast müssen arbeiten, sondern das ist das, was ich sage, das Geld arbeitet dann für dich.
Das ist das, der ominöse Satz, wo ich denke, wie hoch zu
mir. Ja, was mache ich jetzt denn? Und dann könnt ihr einfach mal einen Zinszinsrechner online googlen. Und das finde ich das so motivierend.
Ja.
Mal, es gibt einen von Moneyland, der sogar in Schweizer Franken ist. Da kannst du einfach mal eingeben, ich fange an mit 10'000 Franken und du noch 100 Franken im Monat investieren über die nächsten 20 Jahre. Und dann über die nächsten 30 Jahre. Und dann kannst du mal die 5% nehmen, weil was die Börse macht und dann noch abzüglich der Gebühren, ist das ziemlich realistisch in der Vergangenheit gewesen. Und ja, dann nachher dann siehst du mal, wie sich das entfaltet und wie das wirkt. Und dann ist, ich finde, das ist mega krass motivierend, eben auch dann die Kosten nochmal anders in einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und es gibt so ein ganz bekanntes Zitat von Jay-Z, und ich hätte ja nie gedacht, dass dann irgendwann
der Jay-Z zitiert.
Aber er hat gesagt, if you can't buy it twice, you can't afford it. Also du musst eigentlich zweimal kaufen können, dass du dir das leisten kannst. Und das hat wirklich damit zu tun, dass wenn du etwas kaufst, also sagen wir, nehmen wir ein anderes Beispiel, du kaufst ein Auto für 80'000 Franken, du kannst es gerade so knapp dir leisten und es kommen dir dann ganz viele Folgekosten, wo man nicht daran denkt, der Parkplatz, die Pneu, Versicherung, Bussen, Service, Bussen hast du sicher nicht im Budget, oder? Selbst wenn du ein perfektes Budget hast, die hast du sicher nicht drin. Und dann kommt eben noch dazu, dass aber auch das Geld hast du investieren können und das über die nächsten, wir haben alle noch 30 Jahre Anlagehorizont bis ins Alter, über 30 Jahre einfach mega sich vermehrt hätte und das Auto verliert nur an Wert.
Das ist ja schlimm, oder?
Aber jetzt, wenn du, ich finde so Anlagen, ich habe das früher immer im Kopf gehabt, wenn ich um das Thema Anlegen mir Gedanken gemacht habe, habe ich immer das Gefühl, das ist so riesig, ich muss so viel Geld haben, dass man das macht.
Ich auch.
Und ich glaube, das ist der Fehler von vielen. Ja. Und jetzt vor allem im Familienbudget kannst du das sowieso nicht mehr. Also du hast tendenziell eben weniger Geld, weniger Sparsummen, du hast auch weniger auf dem Sparkonto in der Regel, weil du eigentlich im Wochenbett und unbezahlt eigentlich alles ein bisschen aufgebraucht hast oder hast du anfressen. Was sind so deine Tipps für ein realistisches Familienbudget, wo man nicht jetzt vielleicht irgendwie 300 Franken Führung hat oder vielleicht sind es auch noch 50. Also, wie kann man anfangen?
Du kannst, also ich glaube, das mit Investieren ist nur für Reiche und so, das war früher wirklich so, gewesen, weil einfach Gebühren so hoch waren, dass es sich nicht gelohnt hat, mit kleinen Beträgen anzufangen.
Okay.
Und dank der Digitalisierung hat sich das aber jetzt wirklich geändert und es gibt Lösungen, die du ab 1 Franken kannst anfangen. Es gibt auch Sachen, wo du mit 50 Franken im Monat kannst etwas Gutes machen kannst. Meistens ist es so, dass kleine am Anfang irgendwie einen gewissen Betrag musst haben, aber auch dort geht es ab 500 Franken los.
Wer sagt denn das?
Wer sagt mir,
du musst mit 10'000 anfangen und dann mit 50 pro Monat mindestens?
Der Anbieter.
Wer ist der Anbieter? Wenn ich jetzt nicht will, ich kann das, wenn ich das nicht will, über eine Versicherung machen, weil das habe ich ja auch gelernt, unter anderem bei dir, ihr habt ganz viele Gebühren, wir wollen keine Gebühren, weil das geht an die falschen Leute, das ist nicht für mich, das Geld schafft nicht für mich.
Das Geld muss für dich
schaffen. Genau.
In der Schweiz gibt es zum Beispiel Findependent, wo ein Robo-Advisor ist, der für dich in ETF investiert.
Wie heißt das?
Erklären. Findependent.
Wer?
Findependent.
Finde, also finden.
Ja, wie von Independent, einfach mit
Finden. Wow.
Also schreiben Sie die Shownotes.
Yeah.
Und es gibt auf meinem Blog Informationen zu all diesen Anbietern. Yeah. Ich mache immer so Reviews. Und dann haben Sie so Codes, wo Sie es auch dann mal kostenlos testen und so. Und bei dem, das ist ein...
Mit so vielen Shownotes hinschreiben.
Ja, ich habe eine richtige Info vor.
Geil.
Dort ist so die Investition in ETFs. Und jetzt vielleicht zuerst, was sind ETFs? Mhm. ETFs sind Fonds, wo aber in einem Index folgen. Ein Index ist zum Beispiel der SMI, also der Swiss Market Index. Und durch das, dass das eben dann ein vorgängiges Aktienpaket ist, kann das digitalisiert und automatisiert und vor allem passiv gemacht werden.
Ja, passiv, ja. Genau. Nicht aktiv, wir wollen nicht aktiv.
Genau, wenn aktiv, weißt du, was willst du den aktiv fahren?
Ja, aktiv ist einer, wo ein Mensch, der das anlegt und dann eben so die verschiedenen, also ein Fonds, das sind ja Firmen, es ist eine Mischung zwischen Aktien. Da gibt es einen Autofonds, da gibt es einen Immobilienfonds, da gibt es einen Europafonds. Also ein Fonds ist nicht eine Firma, sondern da sind ganz viele verschiedene Wertpapiere diversifiziert.
Das ist aber der ETF auch. Der ETF ist auch ein
Fonds. Und der ETF bildet einen Index ab.
Genau, und der Index ist eigentlich wie nur so eine Richtlinie, wo man zur Orientierung hat, wie eben der SMI, der hat selber keinen Wert, und man, also er hat einen Mistenwert und man kann nicht direkt in SMI investieren. Da die entwickelt einfach, dass man das Ganze vergleichbar machen kann. Und beim, also es ist beides, es ist wie ein ganzer Blumenstrauß voll Unternehmen. Und beim aktiven Fonds ist aber, wie du gesagt hast, es gibt einen Fondsmanager und
genau,
der probiert,
ein Manager,
die Aktie laufend zu verkaufen und zu verkaufen, so wie er den Markt liest, damit er besser ist als der Index.
Also er spekuliert darauf, dass er besser ist und macht mit dem eben Geld, weil er wie sagt, ich spekuliere darauf, dass ich euch mehr Geld mache als der Fonds. Mhm. Und darum verdiene ich jetzt auch mehr Geld. Also er tut sich dann mit dem noch Gebühren zahlen, ja, weil er, das ist ja sein Job.
Genau.
Und der Passiv ist nur einfach Abbildung vom Index.
Genau, und wenn der Index hochgeht, geht dein ETF hoch und wenn der Index runtergeht, geht dein ETF runter. Mhm. Und es hat eigentlich wirklich sehr nah genau an der gleichen Performance sein. Und beim aktiven Fonds ist es, wie du sagst, die Leute wollen bezahlt werden, die wollen Lohn bekommen. Mhm. Und darum ist es auch so, dass wenn man historisch schaut, eigentlich die aktiven Fonds das nicht schaffen mit der Überperformance, nennt man das, wenn er wirklich besser performt als der Vergleichs Index, der gewählt wurde. Und das hat wirklich einfach damit zu tun, dass man die Gebühren hat von 1,5-2% und ein ETF ist bei 0,2-0,5%. Mhm. Und wenn man das wieder langfristig anschaut, mit unserem Zinsrechner, fällt das Geld halt einfach über viele Jahre.
Mhm.
Und damit man das Ganze aber wirtschaftlich machen kann, weil ja eben viele verschiedene Unternehmen drin sind, sagen dann eben die Unternehmen, die Anbieter, ja, jetzt mit 1 Franken kannst du nicht anfangen, aber du kannst mal mit 500 anfangen.
Mhm.
Und dann kannst du jeden Monat 1 Franken überweisen oder 20 Franken. Meistens gibt es folgend keine Richtlinie mehr, aber einfach wirklich, dass sie das einstiegsmässig mal verteilen können, gibt es darum Hürden. Und dann bei Independent ist sie bei 500 Franken, das ist sehr tief. Es gibt auch Selma Finance, die sind bei 2000 Franken. Oder wenn es jemand gerne nachhaltig möchte, gibt es Injova, die sind auch bei 2000 Franken.
Das sind jetzt alles passive ETFs?
Nein, das sind alles Anbieter, die für dich in diese ETF investieren. Mhm.
Aber das ist ja nicht aktives, sondern das sind...
Sie wählen es für dich aus, damit du nicht musst hergehen und für dich den ETF aussuchen.
Aber die verdienen auch etwas dran. Ja. Aber niemals so wie
es
so ein...
Es ist alles digitalisiert und durch das...
Eben, viel günstiger. Ja, ja. Also, ist auch okay, Blog, wenn dem, also, du gibst ja jemandem etwas ab, oder? Also, es macht ja jemand etwas für dich, ist ja okay, wenn er in dem Sinne etwas dran verdient. Es wäre nur toll, wenn er jetzt nicht wegen dem würde.
Mega
viel. Also, du hast einen Blogbeitrag gemacht zu den Anbietenden, zu diesen
ETFs. Zu allen, die ich jetzt erwähnt habe, habe ich individuell ein Review, wie es funktioniert und was meine Erfahrung ist. Genau.
Sehr gut.
Ja, können wir alles verlinken.
Sehr gut.
Und das sind der Patricia
schon.
Ich finde, das ist eben, jetzt ja, ist mir so der Punkt, wo ich denke, also, ich habe gewusst, was ein ETF ist. Mhm. Oder ich habe gewusst, ich wollte aktiv wollte ich nicht, passiv wollte ich. Ich habe gewusst, der Zins ist Zins. Gut, wenn man. Ich habe gewusst, lang. Oder das Zeug muss ich einfach liegen lassen. Und eben das erste nach 20, 30 Jahren. Aber was mache ich denn jetzt? Für mich ist die Hürde riesig. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll.
Also bei diesen Anbietern kannst du jetzt zum Beispiel einfach nur ein Konto, also bei Selma und bei Njova kannst du einfach mal mit deiner E-Mail-Adresse ein Konto erstellen und das Risiko Test durchlaufen und dann stellen sie für dich eben einen Vorschlag zusammen, was das könnte sein. Bei Injova ist es so, dass es nachhaltig ist, dass es Aktien sind und nicht ETF. Weil mit ETF ist das Thema Nachhaltigkeit nach wie vor ein bisschen schwierig, dass es nicht Greenwashing ist.
Ist das so?
Ja. Mhm. Und dann, weil eben zum Beispiel, weißt, Tesla erfüllt manchmal die ESG-Kriterien, manchmal nicht. Nestle erfüllt sie definitiv noch die Kriterien, die es gibt.
Das bin ich gerade überrascht. Ja. Ja, definitiv nicht, aber das ist einfach definitiv. So der Greenwashing.
Ja, genau. Okay. Und darum gibt es dann dort so verschiedene Sachen. Und das sind Robo-Advisor, nennt man die. Weil die nehmen das Geld und tun sie halt wirklich digital für dich verwalten. Du kannst nicht irgendwo in einer Filiale vorbeigehen. Und das ist halt wirklich eine Möglichkeit, wo du auch jeden Monat einfach mit 20 Franken oder die haben auch Angebote für Kinder und Götti-Kinder und Enkelkinder und so, wie man halt auch das kann nutzen kann.
Nutzt du eine von diesen Plattformen für dich?
Ich nutze alle drei, aber vor allem auch für die Tests.
Okay.
Und ich finde sie auch super halt wirklich zum Einstieg. Weil du musst halt wirklich dich nicht damit befassen, will ich den ETF oder den, sondern es ist mega einfach. Es ist wirklich so ein bisschen, wie ein Quiz quasi, wie alt bist, wie viel Geld hast du sonst noch,
super.
Wie viel ist die Säule 3a, was
sieht machst du? Sieht ein bisschen schön aus,
genau. Ist für mich gemacht. Was machst du, wenn die Börse 50% verliert, hast du dann Panik, kaufst du noch oder machst du einfach gar nichts und dann kannst du das wirklich so überlegen. Genau.
Okay.
Und du kannst einfach mal halt wirklich mit deiner E-Mail-Adresse mal ausprobieren und schauen, wie ist das so. Das ist halt wirklich genau, wie du gesagt hast, das kostet natürlich eine zusätzliche Gebühr. Dann gibt es Anbieter wie zum Beispiel You oder Neon, wo du auch mit wenig Geld kannst direkt in ETF investieren. Das nennt man dann einen Broker.
Mhm.
Und wenn du jetzt dich für so etwas entscheidest, dann eröffnest du quasi bei denen ein Konto. Das ist dann auch ein Depot. Das Depot ist einfach dein Konto mit Aktien liegt. Und dann kannst du halt direkt in ETF investieren. Aber dann nachher ist es auch so, dass halt einfach jedes Mal bei jedem Kauf und Verkauf wird eine Gebühr fällig.
Mhm.
Und das heisst, es macht Sinn, dass du irgendwie eben, also bei EU irgendwie, sag ich so ab 100 Franken oder so, fängt es dann auch von Sinn machen. Dort hat es keine Mindestgebühr, aber ich würde jetzt nicht jeden Monat für 50 Franken, das ist dann, weil, dann sind die Gebühren ein bisschen höher.
Steht es nicht im Aufwand und
im Ertrag. Genau, aber du kannst zum Beispiel, sag ich, du einst im Quartal für 250 Franken oder so. Und dann musst du aber selber aussuchen, was.
Eben, dann musst du wirklich dranbleiben, dann musst du vielleicht auch die Börse ein bisschen mehr im Blick haben und ein bisschen mehr verstehen dahinter.
Ja, oder? Also vor allem, wenn du einzelne Aktien dann nimmst, dann sowieso, dann sagt man, dann muss man auch genau verstehen, was das Unternehmen macht. Beim ETF ist es eigentlich so, dass es wirklich sehr passiv ist, dass es auch dafür gemacht ist, dass man es über Jahre hat, aber du musst natürlich zuerst mal verstehen, wie funktioniert der ETF. Das schaffen wir jetzt, glaube ich, heute in der Länge des Podcasts nicht mehr.
So lange, wie wir schon
da sind. Sonst musst du die Folge in zwei Stücke teilen.
Ja.
Aber ja, also das ist halt so die andere Möglichkeit, wenn du sagst, ich will wirklich noch günstiger unterwegs sein, dann ist das noch günstiger. Aber für Einsteiger meistens ein bisschen die höhere Hürde.
Ja.
Und darum, ich habe mehr Verantwortung dann. Also ich meine, so kannst du ein Stück weit abgeben, zahlst aber 0,2 oder 0,5%, aber es ist wenigstens digital angelegt und du musst es halt selber machen.
Und dort ist es eben wirklich so bei diesen Robotweisern, dass du auch Verkäufe und Verkäufe keine Gebühren mehr zahlst. Das heisst, wenn ich jetzt einen Dauerauftrag einrichte mit 50 Franken im Monat, kann ich wirklich einfach den Dauerauftrag laufen. Und das finde ich halt mega cool, weil wenn du jeden Monat dir wieder musst überlegen musst, möchte ich jetzt sparen oder möchte ich nicht, weil das ist einer der grössten Tricks, dass du gerade nach Lohneingang alle Daueraufträge terminierst. Weil dann musst du nicht überlegen, ach, vielleicht bleibt ja Ende Monat noch etwas übrig. Und dann investiere ich das. Investieren. Das sind wir ehrlich, es bleibt nie etwas übrig.
Wir finden immer einen Weg zum Geld
ausgeben. Das ist überhaupt kein Problem. Man muss dazu sagen, die Wirtschaft will ja, dass wir Geld ausgeben.
Richtig.
Aber genau darum finde ich zum Beispiel die Robo-Advisor für Einsteiger. Oder eben, wenn man auch sagt, ich möchte für mein Gottenkind sparen. Weil gerade bei den Kindern macht es ja auch so viel Sinn, dass man nicht auch die Grosseltern auf ein Sparkonto einzahlen
lässt. Aber das machen, also weißt du, in meinem Umfeld ist das ein bisschen Trend. Ich rede schon super Englisch.
Also meinst du Sparkonto?
Ja, dass sie wie so Geschenksparkonto. Also, ja, halt das Konto einrichten für Gottenkind oder Grosskind. Aber dann muss ich natürlich das mal so weiterleiten.
Also es gibt bei diesen Anbietern, also bei Findepennen und bei Innova kann man für Kinder auch sparen. Und eben, es ist ja so ein bisschen die erste Hürde, die man muss nehmen und nachher kann man einfach jeden Monat
das ist das, was mein Mann und ich auch überlegt haben. Wenn wir dann, also da bin ich auch ehrlich, oder wir haben jetzt so den Hauskauf, Umbau etc. sehr, sehr, sehr viel höhere Kosten gehabt, dass wir jetzt nicht noch gesagt haben, wir tun noch da und dort und sowieso investieren, weil es so ein bisschen wir sind froh, können wir alles zahlen, ist gut, wir wollen keine Schulden und mehr machen, wie da, wo wir eh schon viel zu viel bei der Bank haben, nein. Aber da haben wir uns dann eben auch angefangen überlegen, vielleicht für unsere Kinder, was könnten wir, also nachhaltiges machen, mhm, eben über die Zeit etwas bringt. Aber dann tue ich mich mega gerne mal mit dem
auseinander. Das ist genau das Niederschwellige, mhm, wo mir ja jetzt noch gefehlt hat. Weil ich habe jetzt meine nächste, ich habe so eine To-Do-Liste, so bei mir zuhause, so forever To-Do-Liste. Und zuoberst oben steht seit sicher 3/4 Jahr steht ein Termin bei einer Vermögensberatung machen. Weil ich habe das Gefühl gehabt, ich muss das haben, dass ich überhaupt, ich weiss weder, wo ich das um einen ETF, mhm, könnte, noch, mhm, wo ist ein Job passiv. Ich glaube, aktiv findest du noch schnell einmal.
Also das ist halt das, was dir zuerst angeboten wird, mhm, wenn du in eine Filiale reingehst. Genau. Und sie verdienen nicht mehr an dem.
Aber ich glaube, das ist auch das Niederschwellige. Man kann ein bisschen etwas zusammen googeln, dann kannst du einen Test machen, und dann, mhm, kannst du mal schauen, wie das, also dann mit 50 Franken verlierst du jetzt nicht so viel. Also, mhm, vor allem, wenn man auch von dir testet, die Reviews bekommt. Ich finde, mhm, das tut dann auch ein bisschen die Hürde von der Angst. Ich glaube, viele, mhm, haben eine Angst vor, mhm, Investieren, mhm, weil das also, Geld
was ist. Schon noch wichtig ist, du musst das Geld können mindestens 10 Jahre liegen, mhm, dass du halt einfach weisst, ich brauche das eben, du hast jetzt den Hauskauf schon gemacht, aber, mhm, dass du nicht irgendwie sagst, ich will jetzt 5 Jahre ein Haus kaufen, weil genau, die Börse braucht Zeit, um sich erholen nach, ja, einem Crash. Und historisch, wenn man schaut, ist die längste Dauer, die es braucht hat, bis man wieder auf Null war, wenn man zum schlechtmöglichsten, mhm, Zeitpunkt eingestiegen ist, 13 Jahre.
Mhm. Wann war das? 2008 bis 2018?
Oder? Ja, nach 2008 ist es schon auch einmal länger gegangen, aber es ist schon dort länger her, es kommt immer darauf an, welchen, ja, Index, also welches, ja, Land du, mhm, noch anschaust.
Krass, aber 13 so, Jahre.
Ja. Ja. Wobei, eben, dann hast du wirklich gerade auf dem Peak, ja, investiert. Und genau, normalerweise kaufst du ja auch zu. Die meisten von uns machen ja nicht einmal, ich habe Lotto gewonnen und ich investiere jetzt das und es kommt nicht noch mehr dazu. Ja. Sondern du machst dann ja automatisch eben jeden Monat und dann kommst du von einem Durchschnittspreis. Und dann, ja, ist es nicht mehr ganz so schlimm.
Ja.
Und was jetzt mega spannend ist, ist aktuell, also wir sind jetzt Ende Dezember, jetzt im Dezember ist die Börse wieder besser gelaufen. Und das ist auch so eine falsche, wo unser Hirn uns einen Streich spielt. Wir wollen dabei sein, wenn die Börse gut läuft. Mhm. Dann ist das Interesse viel höher. Und dann sind die Preise aber auch hoch, weil es, mhm, läuft ja gut. Und wenn die Börse nicht gut läuft, haben alle Angst. Und eben, man hat, mhm, gehört dann auch von diesen Panikverkäufen und so Sachen.
Mhm.
Und dann will niemand dabei sein. Ich merke das auch auf Instagram und auf dem Blog, dann interessiert sich die Leute auch nicht so fürs Investieren.
Mhm. Krass.
Was aber heisst, dass wir immer den, wenn eigentlich alles im Sale ist, haben wir kein Interesse daran. Mhm. Und dann, wenn es teuer ist, und das ist ja beim Bitcoin zum Beispiel das beste Beispiel, mhm, vom Bitcoin hört man ja nur, wenn er gut läuft, mhm, und dann, wenn er gerade crasht ist. Aber in den Wochen, wo er langsam gestiegen ist, dann hört man nichts mehr. Aber der, wenn wieder völlig überhöhter Preis ist, dann ist er wieder überall in den Medien.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen der typische Herdentrieb, den man hat, das ist Börsenpsychologie, wo unser Hirn eigentlich uns wie einen Streich spielt, dass wir dann eigentlich, mhm, immer zum falschen Zeitpunkt machen. Und dann, wenn wir eben eigentlich...
Da, wo wir nicht haben können.
Ja, mhm, also wir haben halt Angst, wenn alles unsicher, ja, ist, oder?
Mhm. Ja.
Also, ja. Das heisst, eigentlich müsste ich jetzt nicht zwingend Termin bei einer Vermögensberatung machen. Das kann ich natürlich schon, mhm, auch, aber jetzt rein für mich ist der Aufwand momentan viel zu gross, weil ich müsste zuerst so einen finden, eben unabhängig müssten die auch sein, weil sonst, mhm, hat er ja noch das Interesse mit seinen, mhm, eigenen Produkten und vielleicht möchte ich auch jemanden, der vielleicht auch noch Frauen noch irgendwie so ein bisschen das im Blick hat. Und wenn ich aber vielleicht gar noch nicht, ich möchte gar noch nicht so einen riesen Plan haben, sondern da kann es ja auch eine Idee sein, einfach mal bei einem Anbietenden, wo du recherchiert hast, mal ein Konto eröffnen,
mhm,
und dort mal anfangen und natürlich dann den Zinsrechner machen,
ja,
als Start.
Ja,
und vielleicht fängst du dann auch noch ein zweites, mhm, für irgendwie etwas zweites. Weil jetzt, ich glaube, jetzt so etwas würde sich auch noch eignen als dritte Säule. Äquivalent.
Ja, absolut. Also, vor allem für die dritte Säule kann man das genau gleich machen. Anbieter wie VIAG oder Frankly funktionieren genau gleich. Dort tut man auch digital, also mit der App, tut man die abladen und kann ab einem, bei der Säule 3 Jahre sind wir ab einem, mhm, also bei den Anbietern ist es ab 1 Franken sogar.
Aber ist Frankly auch ETF?
Sie haben Indexfonds, was, mhm, eine Mischung ist zwischen, also es ist wie ein ETF, aber nicht an der Börse gehandelt. Aber ein Indexfonds folgt auch dem Index und ist auch günstig. Und bei Frankly ist es aber so, dass sie allgemein, Gebühren sind bei beiden Produkten gleich. Sie sind aktive und passive Fonds, aber Gebühren sind gleich.
Mm.
Ich muss das mal anschauen bei uns. Mm-hmm. Ich habe das Gefühl, irgendwie wird das jetzt auch nicht mehr.
Ja, es hat, mm-hmm, natürlich auch damit zu tun, dass 2023 ein schwieriges Börsenjahr, ja, war. Aber, okay, wenn du jetzt schon länger nicht mehr geschaut hast, dann nachher wird es ziemlich sicher. Also im Dezember ist es mega gut gelaufen. November, Dezember war gut. Aha. Da kannst du jetzt inzwischen gut im Plus sein, aber das liegt wie nicht an Franklin, sondern das liegt allgemein an der Wirtschaft. Oder? Das hast du halt wie so bei allen, also wenn du dich aufs Abenteuer investieren einlässt. Da gibt es gewisse Sachen, die nicht nur am Anbieter oder am gewählten Produkt hängen, sondern auch an der Gesamtwirtschaft.
Mhm. Aber jetzt gerade zum Beispiel so Frankly oder was war das andere, was du gesagt
hast? Viag.
Viag. Ich kann es noch nicht checken. Ist das nicht... Die sind, oder, also das funktioniert gleich wie ein ETF?
Also wie ein Robo-Advisor. Du tust auch ein paar Fragen ausfüllen und dann schlägt dir das Risikoprofil vor. Und anhand von dem Risikoprofil stellst du Fonds zusammen.
Mhm.
Und du bist dann mit einer gewissen Prozentzahl an der Börse. Du kannst zwischen, ich glaube, 20 und, also kannst du auch 0 wählen, aber 20 und 100%, also irgendwie 99% kannst du von dem Geld an die Börse bringen mit der Säule 3a.
Okay.
Mhm.
Und die Gebühren sind bei beiden von diesen Anbietern relativ ähnlich. Bei Frankly ist die ZKB dahinter,
mhm,
und bei Viag die Wirbank. Mhm. Genau. Mhm. Und okay. Kannst eigentlich in der Zeit, eben, hast keine vertragliche Bindung, du kannst Ende Jahr noch voll einzahlen oder kannst sagen, ich zahle gar nicht ein. Oder kannst einfach Dauerauftrag mit 10 Franken haben. Das ist absolut, mhm, halt cool, das geht immer. Dann gibt es den Anbieter Kaspar und. Das ist der, wo ich gesagt habe, du kannst mit dem Kärtchen zahlen und, mhm, das Wechselgeld wird in die Säule 3a investiert.
Mhm.
Also auch wirklich Peanuts. Mhm. Und auch dort kann man, es geht nicht nur mit der Säule 3a, es geht auch mit dem normalen Investieren. Also ich habe zum Beispiel mein Spasskonto mit dem verknüpft. Ich tue jeden Monat irgendwie so 300 bis 500 Franken auf das Konto und ich sage, das ist wirklich für, mhm, meine Kebabs. Und, also ich esse ja nicht mal Kebabs, für meine Falafel und Sachen. Und dann denke ich mir, wenn ich schon Geld verklöpfe, dann kommt wenigstens das Wechselgeld, wird auch noch, mhm, investiert. Das ist auch eine coole Möglichkeit, gerade eben so zum Einsteigen, so ganz, ganz niederschwellig im Alltag. Und so cool, die Robo-Advisor, also Findependent, Innova und Selma Finance, das sind alles Vermögensverwalter, die haben eine Lizenz von der FINMA, also die sind aus der Schweiz.
Mhm.
Da steckt ein, also dieses Depot ist am Schluss bei einer Bank, sie sind selber nicht eine Bank, aber sie arbeiten mit Banken zusammen.
Okay.
Also das ist auch alles sicher. Und ja, du kannst theoretisch schon zu einem Vermögensverwalter oder einer Vermögensverwalterin. Meistens ist der Unterschied vom Bank zur Vermögensverwaltung, dass du dort einfach eine Eintrittsschwelle hast.
Ja.
Und da reden wir von 6-stelligen Beträge.
Ohne Witz?
Ja.
Also Eintrittsschwelle an Vermögen, die du musst haben, dass sie überhaupt interessiert sind.
Ja, so Investmentbanker, ja, oder Vermögensberater, die beraten
jetzt nicht so viel. Es gibt ja zum Beispiel so etwas wie Vermögenszentrum Zürich oder so.
Ja, dort, ja, ist es in einer Beratung, die, mhm, du dann machst. Also.
Die bringt mir einfach Wissen.
Ja.
Wie,
ja,
du jetzt machst.
Aber die tut nicht dein Geld dann verwalten.
Das wollte ich ja nicht. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche das.
Dass dir jemand sagt, was du kannst machen.
Ja. So. Ja. Und also das Vermögenszentrum hat aber schon eigene Produkte.
Mhm. Ah, wirklich?
Ja.
Habe ich noch nicht gesehen. Okay. Eben. Ich sehe, es ist so schwierig. Genau. Wo, ja, wünschst du so einen, der nicht eigene Interessen verfolgt?
Nein,
das ist nicht.
Aber es gibt schon.
Aber ja,
so schwierig. Finfinder.ch.
Finfinder.
Dann kannst du wirklich dort starten, ob sie unabhängig sind. Und dann zahlst du nachher für Beratung. Mhm. Aber ich glaube, in vielen Fällen, aber gerade wenn man einfach mal den ersten Schritt machen will, dann sind eigentlich so die Anbieter, die ich erwähnt habe, schon eine gute Anlaufstelle. Mhm. Weil ich meine, für die meisten von uns ist es auch nicht realistisch, aber dass wir irgendwie mit 100'000 schon mal antanzen, dann sage ich dir, hallo, und eben, Gebühren kommen ja für das dann auch wieder. Mhm. Also die nennen dann auch recht gute Gebühren. Oder auch, also meistens ist es einfach so, dass wir mal einen Einstieg machen
müssen. Genau, die
Hürde nehmen. Und auch, was ist dein Ziel, oder? Mhm. Also, es kann sein, dass jemand sagt, ich finde es lässig, wenn da wie noch etwas dazukommt. Mein Ziel ist es jetzt nicht, die grössten Beträge rauszuholen. Oder? Mhm. Also ja, ich finde das schon...
Spannend. Also Zinseszinsrechner nehme ich da mit. Und da die Findependent, was ist das?
Findfinder.
Findfinder ist die Seite, wo die Finanzberaterinnen, mhm, kannst finden. Und Findependent, Selma Finance und Innova sind Robo-Advisor.
Ah. Mhm.
Genau. Und You und Neon wären dann Banken, wo kannst direkt selber in eben ETF und Aktien investieren. Ich kann das sonst dann auch noch alles...
Ich komme dann noch auf dich zurück.
Für die Shownotes. Und ich glaube, wichtig, was mir einfach wichtig ist, investieren braucht schon ein bisschen Geduld. Also, mhm, wenn man jetzt alles mal anlegt und sagt, ich traue mich, ein bisschen Wissen gehört schon dazu, dass man sagt, hey, ich habe das Interesse, ist grundsätzlich. Mhm. Weil es ist nicht so, dass du noch kannst, innerhalb, also eben, wenn der Zinseszinsrechner auch sagt, innerhalb von 2 Jahren machst du so und so viel. Das sind natürlich Daten, die im Durchschnitt gerechnet sind. Es kann gut sein, dass du zuerst mal die Hälfte von deinem Geld verlierst.
Mhm.
Und darum eben die 10 Jahre, wo du mindestens Zeit brauchst. Ja. Und das ist schon so ein Knackpunkt. Aber ich glaube auch, sobald man selber Geld dabei hat, macht es auch spannender. Und vorne ist es abstrakt und es ist etwas, was die anderen machen. Und darum sage ich immer, so ein mit einem Betrag einsteigen, der vielleicht wehtut, wenn du ihn verlierst, aber wo du kannst verkraften, hilft fest, um deine ersten Erfahrungen zu sammeln.
Voll gut. Du hast auch noch, bietest auch noch einen Kurs an.
Genau.
Ist das auch zum Thema Anlegen?
Ja, genau.
Also darfst du es auch
erwähnen? Der findet aber nur unregelmäßig statt. Man kann aber die Warteliste rein tun. Genau, ich habe Masterclasses, wo man einfach wirklich nur lernen investieren kann. Und ich habe einen kompletten Finanzkurs, der What the Finance heisst, der von Budget bis am Schluss zu Aktien geht. Also wo man so ein Komplettprogramm in 7 Übungen von null zur Investorin durchmacht.
Voll gut.
Ich geil.
Ich finde
auch, hey, danke viel mal. Ich bin wirklich geflasht. So viele gute Informationen. Ich bin gerade...
Ich habe so viele Hausaufgaben gerade.
Ja, gell?
Nein, danke wirklich vielmals, dass du so vorbeigekommen bist. Wir haben sogar ihre Lokalitäten gebraucht.
Genau.
Ich habe schon sonst sehr viel von dir gelernt.
Ja, mega.
Danke vielmals.
Ja.
Und ja, ich bin gespannt.
Ja, und was bei mir Fragen gehen auf ihr Profil. Ey, wirklich, ich glaube, es ist sehr gut verständlich, ich wollte jetzt nicht sagen einfach, aber es ist gut verständlich erklärt, dargestellt, mega ansprechend, also es macht Spass.
Sie macht wirklich coole Arbeit auf Insta, wirklich. Sie ist mega aktiv. Sie ist so ein Vorbild, sie ist mega aktiv, so also optisch sieht sie immer so schön aus.
Wir üben noch.
Ja, wir üben noch. Danke vielmals.
Danke vielmals, freut mich sehr zu hören.
Tschüssi.
Tschüss zusammen.
Tschüss.